Hallo Leute, lasst schnell alles stehen und liegen. Wir bauen heute eine Höhle. Das ist heute die besondere Sendung, weil Weihnachten ist. Und weil ich ganz wenig geschlafen habe und Jan ist auch schon ganz müde. Es ist nämlich Donnerstagabend, ganz, ganz spät. Und deswegen heute nicht joggen, heute kein Business-Meeting. Heute wird eine Höhle gebaut. Heute bleiben wir alle zu Hause. Lasst alles, wenn ihr jetzt gerade auf eurem Elektrofahrrad irgendwo seid, ne, am Prenzlauer Berg, schnell zurück nach Kreuzberg. Höhle bauen ist angesagt.
Hier wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid, auf dem Weg zur Arbeit, einfach mal kurz aussteigen, irgendeinem Regionalbahnhof und gemeinsam mit anderen Passagieren des Regionalexpresses einfach mal eine Decke rausholen und sich schön darunter muckeln, eine Taschenlampe anmachen, vielleicht ein lustiges Taschenbuch und alles, was man irgendwie noch mit dabei hat, zur Hand nehmen, den Podcast hören und sich ein bisschen wohlfühlen. Heute bauen wir eine Höhle. Der Titel der Sendung und damit auch von mir, hallo und herzlich willkommen bei Fest und Flauschig bei Spotify, ist heute Höhle bauen. Höhle bauen.
Genau, es gibt diese Tage, da braucht man genau das, was man als Kind gemacht hat, sich eine Höhle bauen. Und zwar aus allen Elementen vom Sofa und die Decken nimmt man, dann baut man sich eine Höhle. Und alles, was man braucht, tut man in diese Höhle rein, dass man diese Höhle für Tage lang also nicht mehr so verlassen muss. Hast du früher Höhlen gebaut, Jan?
Ich habe sehr, sehr viele Höhlen gebaut und ich habe tatsächlich einen Großteil meiner Kindheit in Höhlen verbracht. Schön war, wenn man den Küchentisch... Absolut, wenn man einen Küchentisch alleine hatte für sich und die Eltern gerade woanders waren und man irgendeine Tischdecke genommen hat oder eine Wohnzimmerdecke, diese schweren, dunklen Wohnzimmerdecken aus so Kamelhaar. Ich weiß gar nicht, warum, bei uns war das immer Trend, das ist wahrscheinlich so ein 80er-Jahre-Ding, dass sich alle Leute so dicke Sofadecken aus Kamelhaar gekauft haben und die konnte man ganz toll nehmen zum Höhle bauen. Ich habe immer noch, ab und zu baue ich immer noch eine Höhle, wenn ich
irgendwie... Aber ganz kurz, cool. Hast du die Höhle auch gebaut in deinem Zimmer nur oder auch bei deinen Eltern, also irgendwo in der Küche oder so?
Also in meinem Zimmer, aber in der Küche. Ich fand es immer toll, wenn man über den Küchentisch eine Decke gelegt hat und sich dann unter dem Küchentisch versteckt hat. Also wenn man quasi so eine Art Zelt gebaut hat, da konnte man sich richtig einrichten mit Sofakissen und sowas. Wenn ich heute eine Höhle baue, das mache ich manchmal immer noch, wenn ich weine zum Beispiel, wenn ich traurig bin, geht dir das auch so, dass man dann die ganze Zeit überlegt, wie lange habe ich Sauerstoff hier unter der Decke? Ich mache es meistens unter meiner Bettdecke eine Höhle bauen und dann ist die Luft...
Die da alle Gedanken?
So eine besondere Luft ist doch dann immer in der Höhle, wenn man da...
Wenn es kalt ist, pupst man sich die Höhle warm. Das hat man jetzt gemacht. Hast du früher mit Schulkameraden auch Höhle gebaut, dass man mit einem Freund zusammen in der Höhle war und dann hat man auch gekuschelt, ganz unsexuell, also nicht gekuschelt wirklich, aber so und sich dann was erzählt, so hier die Maike und so, ist ganz süß.
Nee, mit Freunden habe ich meistens Bus gebaut.
Was ist denn Bus bauen? Also so einen langen Schlauch.
Schönen zweiten Advent, liebe Freunde. Hallihallo, hallihallo. Gestern war ein katholischer Feiertag. Maria Empfängnis, sehe ich hier gerade im Kalender. Habe ich aber nicht gefeiert. Ich habe gestern einfach durchgefickt den ganzen Tag. Heute ist zweiter Advent, es ist der 9. Dezember. Spotify. Und weißt du was, Olli?
Was denn?
Mich hat die Spotify-Crew angepeitscht. Ich sollte diese Woche meinen Spotify-Rückblick erstellen mit dieser komischen App und das mit allen teilen. Dann habe ich das gemacht.
Will ich nicht.
Und da waren so viele scheiß Songs dabei. Das war so ein Blick in meine Seele. Da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall teile ich das mit irgendwem. Das ist mir viel zu persönlich. Hälfte irgendwie auch 3 Fragezeichen-Folgen, nur halb durchgehört und so andere Podcasts waren da mit drin. Nee. Mein Spotify,
ja, bei mir sind da auch
schön für mich.
Ja, ich meine auch, bei mir sind so Erotik-Hörspiele und so 50 Shades of Grey und so ein Kram mit dabei. Das will ich auch nicht, dass die Leute mein Innenleben da sehen. Also ich will das auch mit keinem teilen. Ich weiß auch, kann man das sehen, ohne es zu teilen, oder muss man es teilen, wenn man es bekommt?
Also man kann das, ich kann dir mal so einen Link schicken gleich, dann kann man das erstellen, ohne dass man das teilen muss. Aber da ist man nur einen Knopf davon entfernt, dass man den Menschen wirklich sein Innerstes offenbart. Und das muss ja nun wirklich nicht sein.
Ich hab auch eine eigene Playlist, die heißt Zeugs auf Spotify, Olli Polly 73, da kann man auch alle meine traurigen Lieder, die ich sonst hier so irgendwie verstreut irgendwie in der Sendung ankündige, kann man die alle geballt dort hören, genau. Und das ich reicht auch immer, mit Innenleben.
Ich benutze die Spotify Artists App, da habe ich immer, kann man immer so einen Artists Pick, wenn ich gerade irgendeinen Song richtig gut finde oder so, auf Dauerschleife höre, dann mache ich den immer da rein. Aber das ist auch das Einzige und damit hören wir auch auf mit Werbung für Spotify oder mit Anpreisen dieses wirklich ganz fabulösen, ganz tollen Streaming-Anbieters, der uns hier also quasi eine Herberge bietet, wie damals der eine Herbergsvater Maria und Josef eine Herberge geboten hat, hat uns Spotify hier aufgenommen in den Schweinestall, der sich hier Streaming-Anbieter nennt. Und hier fühlen wir uns pudelwohl und hier gebären wir jede Woche ein Kind, quasi ein göttliches Kind namens Fest und Flauschig am Sonntag. So, und ich habe viele Sachen auf dem Zettel stehen, Olli, heute und wir müssen...
Das ist gut. Ich bin schon wieder auf dem Burnout-mäßigen drauf. Ich bin heute aus Hamburg gekommen. Ich war beim Hausboot. Ich musste mich um so viele Sachen kümmern.
Was ist denn los im Hausboot? Gibt's Probleme oder was?
Nee, es gibt, also das sind eigene Gesetze, die in so einer Werft herrschen. Ne? Und da musste ich heute mal dahin und musste auch, das sind so Leute, die kennen halt auch nichts von einem oder sonst was. Da hat man jetzt das Boot stehen und ich muss so ein bisschen da verhandeln und so. Aber ich habe das gerne gemacht. Es ist eine komplette Parallelwelt. Es dauert aber auch zu lange, um das zu erzählen. Das werden wir irgendwann gebündelt mal machen oder ich, weil momentan bin ich da noch mitten in der Geschichte drin, die wirklich faszinierend ist. Okay. Ja. Und so. Ich bin einfach heute wiedergekommen, ganz kurz. Mhm. Und letzte Nacht in Hamburg gepennt, sehr, sehr schlecht geschlafen. Gestern Abend war ich bei Heinz Strunk, der hat eine Lesung gemacht im Schauspielhaus, das war ganz schön, sehr, sehr schön. Davor habe ich ihn noch interviewt, weil er hat eine Podcast-Reihe auch auf Spotify, Familienaufstellung Heinz Strunk. Die geht jetzt zu Ende, die ging über 10 Episoden, das sind eigentlich mehr Kurzhörspiele. Hast du das mal gehört?
Habe ich gehört, immer an Feiertagen, habe ich mir es wirklich reingezogen.
Genau,
ich
hab fast es waren ja auch immer Feiertage, ich finde es wirklich sehr faszinierend, was für eine wahnsinnige Collage er da erstellt hat, an Hörspiel, dann auch so Nachrichten, so, es ist wirklich toll zu hören und ich habe ihn nochmal interviewt und so ein bisschen Hintergrundinformationen über diese Hörspielreihe rausgequetscht aus ihm. Genau, und dann war die Lesung, danach gab es noch ein bisschen Rotwein, dann konnte ich schlecht schlafen im Hotel, heute muss ich zum Hafen, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da, jetzt ist Feierabend, ich habe einen Rum hier, Jan, ich glaube, ich betränke mich heute mal wieder während der Sendung.
Das ist eine sehr gute Idee. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, dass du dir ordentlich einen reintüderst während der Sendung.
Also das ist für mein Image. Warte mal.
Das war schon mal. Das klang mir, als hätte eine Ente den Kopf abgerissen.
Nee. Und der Rum, der heißt tatsächlich Oliver. Und ein Optimus Oliver. Und der Optimus schmeckt Prime. So, den kannst du so wegsüffeln. Und den trinke ich jetzt einfach mal ein schönes Glas und lass mir das einlaufen. Ist mir auch egal, was die Leute sagen. Weil es ist Ende des Jahres und alles ist vergänglich. Genau wie mein Rausch. Prost. Sorry. Okay.
Ich habe mir hier ein Gösser aufgemacht. Schönes, leckeres Gösser. Wir haben so ein paar Sachen, die wir ganz kurz mal eben nacharbeiten müssen. Zum einen war am letzten Montag, also jetzt vor genau 8 Tagen, war um 10 Uhr der Vorverkaufsstart für unsere große mittlerweile zum dritten Mal alljährliche Weihnachtsshow. Dieses Jahr aus dem Starlight Express Theater in Bochum, der Weihnachtsexpress. Um 10 Uhr waren die Kassen auf bei Ticketmaster. Und weniger als eine Minute hat es gedauert, bis alle 1200 Karten ausverkauft waren.
Müssen wir das immer sagen? Ist das nicht, ist ja egal.
Das kann man schon mal dazu, nein, man kann das schon mal sagen, weil das war bei mir jetzt auch nicht so das Jahr, wo man, ich sag mal so, nur von einem Erfolgserlebnis zum anderen gehetzt ist.
Das stimmt.
Und da finde ich das wirklich mal ganz angenehm, wenn mal ein bisschen was Positives reinkommt.
Ich finde auch, wir sollten mal repräsenten. Und ich habe genau wie du das gepostet, dass unser Podcast auf Spotify der meistgehörte ist. Und da kann man auch mal stolz drauf sein. Tatsächlich. So. Es fällt aber uns immer so schwer.
Ja, aber es ist jetzt auch genug, weil das ist wirklich ein ganz schmaler Grad, bis man dann so eine FC Bayern München Mentalität hat.
Wir sind die Geilsten.
Nee, genau. Im Rewe City habe ich einen Jungen gesehen, einen 12-Jährigen, der mit einigermaßen ehrlichem Enthusiasmus so ein FC Bayern München Trikot getragen hat. Wahrscheinlich ein Bayern-Fan. Das war jetzt außerhalb Bayerns, also im Rheinland. Das war nicht mehr in Köln, sondern in Bonn im Rewe City. Und da habe ich da gedacht, Mensch, das ist schon irgendwie traurig, wenn du so als Kind von deinen Eltern dazu genötigt wirst, Bayern München Fan zu werden. Es ist immer eine scheiß Mannschaft zum Fan sein.
Nein, aber vielleicht, war ganz ehrlich, Bayern München ist der größte Club in Deutschland. Und das ist der Verein, der international spielt. Das ist Quatsch. Momentan steht es gar nicht so gut um die Bayern. Ja, das ist das erste Mal, wo sie nicht irgendwie die Tabellen.
Also auf Platz 6 oder was, nachdem sie da die letzten 80 Mal irgendwas gewonnen haben. Ich finde das immer so ganz traurig. Das sind so kleine Erfolgskinder, die Bayern München Fans waren. Es gab bei uns in Bremen früher, ich glaube nicht einen einzigen, der Bayern München Fan war, der nicht von außerhalb kam. Und die waren alle schon, wenn einer sich wirklich auf die Straße gewagt hätte, in Fegesack mit einem Bayern-München-Trikot, der wäre geächtet worden. Der wäre wirklich Hackordnung ganz unten. Ganz, ganz unten.
Ich weiß, das ist aber so hart, weil ich muss sagen, als ich 12 war und im Fußballverein war, dann habe ich das natürlich geliebt, wenn Bayern München im UEFA Cup gespielt hat. Das wollte ich mir angucken, weil da waren einfach die guten Spieler. Das war nun mal schon immer so. Und wenn du Fußballfan bist, dann willst du auch mal ein gutes Spiel sehen. Und irgendwann checkst du natürlich ist das eine kommerzielle, beziehungsweise eine reiche Maschine, diese Mannschaft. Und die können sich alles leisten. Und ich fand es auch scheiße, wie sie bei Dortmund die ganzen geilen Spieler weggekauft haben. Aber trotzdem bin ich jetzt auch kein Bayern-Hasser. So dieses Lied von den Hosen, ich will niemals zu den Bayern gehen.
Es geht gar nicht um Hassen, sondern ich fand es einfach so, ich finde es bizarr, wenn Kinder Bayern-München-Fans sind, also Kinder außerhalb Bayerns.
Da gibt es aber München viele kommst, in anderen Städten.
Ja, aber ich verstehe das nicht. Welche Eltern lassen das denn zu? Fußballverein-Fantum wird meistens von den Eltern übernommen. Ich weiß nicht, wie
das sind erfolgsorientierte, erfolgshungrige Kinder, die sehen einfach, da sind die ganz oben sind. Ne? Ich habe ja gerade das Hörbuch von Zlatan Ibrahimovic gehört und da habe ich auch wieder so, das ist so toll, was er da alles erzählt, wie seine Karriere gelaufen ist. Sehr reißend fußballerisch sehr, da habe ich echt wieder Bock auf Fußball bekommen, weil der das echt hingekriegt hat. Mourinho war so sein Lieblingstrainer und diese Geschichte, ja, wie sie sich kennenlernen und so, das ist wirklich mega. Also das ist ganz toll. Aber abgesehen davon, Bayern München kann man nicht nur hassen, sondern auch gut finden, weil die nun mal erfolgreich sind. Und es gibt Kids, die wollen gerne auch später erfolgreich sein, deswegen sind sie Bayern-Fans.
Aber es geht nicht um Hassen. Es geht gar nicht um Hassen. Ich finde es einfach nur komisch, wie Kinder diese Entscheidung treffen oder wie Kindern diese Entscheidung einfach so aufgedrückt wird und dann mit so einem Trikot rumlaufen. Das ist ja auch nochmal, also man kann ja heimlich Bayern-Fan sein, aber sich dann so am helllichten Tag, es war nicht mal ein Bundesligaspieltag, sondern einfach so mitten in der Woche mit dem FC, vielleicht war das aus der Altkleidersammlung, kann auch sein, weiß man nicht, vielleicht war es auch ein Kind, war auch nicht der beste Stadtteil von Bonn.
Aber du glaubst jetzt nicht, dass das Kind das selber entschieden hat, dieses Trikot zu tragen?
Ich glaube, zwölfjährige Kinder, naja, also die haben es zumindest von den Eltern aufgedrückt bekommen, oder es war wirklich, das ist eine Option, echt Altkleider, kann auch sein. Ach, ein altes, mit doch mit Opel-Werbung vorne drauf.
Ich glaube, du, ja.
Ist so ein bisschen her.
Stimmt, das ist schon richtig lange her. Aber Jan, du hast keine Ahnung vom Fußball. Du kannst sowas nicht, so eine Theorien aufstellen. Du bist mit den anderen, so Musicals und so. Aber Fußball, es ist so, als
jetzt
Kind
halt,
bist
nee,
du
nee, Fan. Nee, Musicals, das ist, hängt mir so nach, womit ich mich wirklich auskenne und wo ich wirklich mal sagen muss, da habe ich letzte Woche wieder voll ins Schwarze getroffen. Wenn mir jemand eine Geschichte
erzählt, mit meiner kann, Psyche.
Ja, mit deiner Psyche, da kenne ich mich richtig drin aus, wie in meiner Westentasche. Nee, und ich, das ist, kann auch sein, dass es aus meiner Late-Line, jahrelangen Late-Line-Erfahrung für die ARD eine Talksendung moderiert, wo mir jede Woche lang 2 Stunden irgendwelche Freaks oder Psychotiker mir Scheiße erzählt haben und ich das relativ schnell rausbekommen habe. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, im Landkreis Rothenburg hat jemand angegeben, dass er auf einem Friedhof von einem Wolf gebissen wurde. Und ich habe letzte Woche im Podcast schon anklingen lassen, das stimmt alles nicht und irgendwas ist da faul an der Geschichte. Jetzt musste die Polizei und irgendwie auch das Landratsamt Rothenburg, musste klein beigreben, weil DNA-Tests haben ergeben, es war kein Wolf. Man weiß nicht, was es sonst war. Eichhörnchen, vielleicht ein Marder oder einfach nur die Schwiegermutter. Es war auf jeden Fall kein Wolf. Und die Polizei hat das gemeldet, ohne dass sie es vorher wusste. Das gibt's doch gar nicht. Es war kein Wolfsbild. Und wer hat's gewusst? Ich hab's gewusst. Weil Wölfe
Böhmi Böhmermann. Ist
doch, Böhmi Böhmermann. Das weiß doch jeder. Die Geschichte klang so unglaubwürdig. Und wie kann denn jemand, der im Dunkeln irgendwie gebissen wird, hinter sich greift, auf einmal werde ich gebissen und es waren Wölfe und einer ist vorgegangen, hat mir in die Hand gebissen. Die anderen 3 standen im Hintergrund und haben geguckt, ob ich schmecke oder was. Was ist das für eine Kackgeschichte, Alter? Und vor allem im Landkreis Rothenburg, der einzige Grund für Wölfe dahin zu gehen, ist irgendwie am Wochenende bei Dodenhof sich was zu kaufen an der A1. Schöne Möbelhaus.
Rattanmöbel. Stores, Offline-Stores, draußen diese Outlet.
Outlet.
Die holen sich Decken für den Winter, die Wölfe.
Ey, weißt du, was ich denn für ein geiles Outlet rausgefunden habe? Ich bin ein riesen Outlet-Fan sowieso. Früher gab es bei uns in Bremen immer ein Outlet, wenn man Richtung Ikea gefahren ist, da haben die so Outlets gemacht, außerhalb der Stadtgrenze. Dann für Fortgeschrittene in Nordrhein-Westfalen das Outlet-Center Ruhrmond, da fährt man hinter die holländische Grenze und allein das vermittelt einem das Gefühl, dass man jetzt wahnsinnig günstig einkauft. Es kostet genauso viel wie im Hugo Boss-Laden, aber man hat halt das Gefühl, man kauft im Outlet und jetzt kommt das Allergeilste. Es gibt mittlerweile Outlet-Konzepte, da gibt's Outlet-Store-Betreiber, die kaufen ganze Innenstädte auf, unter anderem in Bad Münstereifel. Das war eine Stadt, die war kurz vor dem Verfall, nicht mal Heinos Oma-Café hat, das hat die Stadt retten können. Und dann hat irgendein Investor alle Läden in der Innenstadt, wirklich eine wunderschöne Stadt mitten in der Eifel mit so Fachwerkhäusern, alles aufgekauft und das ist jetzt einfach ein Outlet-Store, also Open Air, eine Stadt verwandelt in ein Outlet-Center. Einfach so eine kleine alte Stadt in der Eifel.
Das ist ja wahrscheinlich, weil also der Outlet-Store hat alle anderen Läden platt gemacht wahrscheinlich.
Die haben den Ladenbesitzern, die das behalten wollten, haben die höhere Mieten angeboten oder Kaufpreise, die haben Häuser gekauft und es ist wirklich die ganze Innenstadt, wirklich wie so jetzt gerade zur Weihnachtszeit, wunderbar, fahren Sie nach Bad Münstereifel, wirklich toll, so ein tolles Rathaus und ein toller Fluss fließt da durch und alles so Outlet-Stores, es ist wirklich ein ganz bizarres Konzept.
Wie heißt denn dieser andere Laden, der jetzt auch hier in Berlin im Kuhdamm gemacht wurde? Nee, so was Ähnliches, wo man auch reingeht und da gibt's irgendwie alles, das ist so ein bisschen so, das heißt, wie heißt Karstadt. Denn das nochmal? Nee, so eine großen Läden, fällt mir im Laufe der Sendung noch
Mall
ein.
Mall of Berlin.
Nee, es gibt so einen Namen für so eine Art Geschäft, wo es auch alles Mögliche gibt. Sowas wie Outlet Store, nur in der Stadt vielleicht. Mhm. Obwohl Outlet Store steht ja nicht für außerhalb der Stadt. Oder heißt es Outlet Store, weil es außerhalb der Stadt ist?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ey, ich habe Mose Schneider, meinen Produzenten, besucht, und dann habe ich gesehen, in der Skalitzer Straße in Kreuzberg hat die Post dicht gemacht. Und dann hat er gesagt, es gibt in Kreuzberg keine einzige Post mehr, weil die Mieten so teuer sind, dass die Post raus ist aus der Skalitzer Straße, die alte Post, wo ich früher auch immer war, als ich dort noch gewohnt habe. Und das musste ich mal reinziehen. Die Post verlässt irgendwie Kreuzberg, weil die Mieten so teuer geworden sind. Die einzige Post ist tatsächlich wohl noch in irgendeinem Einkaufszentrum, weil es da halbwegs günstig ist. Aber die Post muss auch den Mietpreisen in Kreuzberg weichen. Das finde ich ziemlich krass.
Ich habe festgestellt, dass bei uns in Ehrenfeld, also ein paar Kilometerchen entfernt von meinem Studio, vom Neo-Magazin, die große Moschee, die Recep Tayyip Erdogan Gedächtnismoschee, die größte Moschee, ich glaube, Deutschlands oder Europas. Mhm. Da unten drin in der Moschee ist ein Paketstore, wo man seine Pakete abholen kann.
Wirklich?
In der Moschee, oh ja, die ist daneben, ist so eine Shell-Tankstelle, und unten drin in der Moschee selbst ist so ein Fähnchen DPD, da kann man seine DPD-Pakete abgeben. Das finde ich einigermaßen bemerkenswert. Pragmatisch.
Und ja, aber machen dann die Leute von der Moschee das, oder machen das die Leute von dem, ist dann so ein Postschalter dann da drin in der Moschee?
Ich habe mich nicht getraut, da reinzugehen, weil ich Angst habe, auf die Fresse zu bekommen, wegen vor 2 Jahren. Ja, weiß ja nicht, also das ist ja immerhin die Moschee vom Präsidenten persönlich eröffnet und so vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten. Ich glaube, da ist man nicht so gut auf mich zu sprechen, ich gebe meine Pakete lieber woanders ab, sicherheitshalber.
Na gut, tja, ja. Ach Jan, ich bin so durch, kann mal gleich für kleine Jungs mal gehen, da war ich nämlich vor der Sendung noch nicht, und wir machen kurz Musik. Ja,
kannst du gerne machen, da machen wir ein kleines frühes Päuschen heute, ich habe wirklich wahnsinnig viel auf dem Zettel stehen. Nochmal ganz kurz zum Weihnachtsexpress, lass mal die Aggression direkt schon mit voller Blase raus, weil es gibt ein paar Wichser, die sich Karten gekauft haben, irgendwelche Bots beschäftigt haben in Indien, die bei Ticketmaster Karten abgegriffen haben. Wir haben wirklich gesagt, alle Einnahmen gehen unseren 4 guten Zwecken zu. Du musst übrigens noch einen guten Zweck nennen heute.
Ja, den sage ich in der Pause.
Und dann haben die Leute die Karten wenige Minuten später bei eBay Kleinanzeigen zum Teil für 300, 400 Euro pro Stück vertickt, und es sind immer noch einige draußen. Kauft diese Karten nicht, und diese Schweine, die das machen, ihr gehört wirklich lebendig verbuddelt, ganz ehrlich. Und dann auf euer Grab soll Max Giesinger drauf scheißen, meinetwegen. Oder keine Ahnung. Oder sollt eingeschlossen werden mit einem Discman, auf dem nur die neue Single von Lena läuft. Und der Discman läuft so lange, bis ihr sterbt. So.
Ja.
Ich finde das so scheiße, nervt so sehr. Was willst du machen? Was willst du denn machen? Ich habe schon Anwalt gesagt, Anwalt sagt, ja, was wollen wir denn machen? Sagt der Anwalt.
Ja. Und wir sollten das Thema, also wer sich jetzt darauf aufgeilt, dass er vielleicht 200 Euro für eine Karte kriegt oder noch mehr, du bist ein Spasti, ganz ehrlich. Und Spasti meine ich nicht so Spasti wie so, sondern so wie Hamburg 85, genau. Auch wenn man das nicht sagen darf, ich weiß, du bist ein Vollidiot, ganz einfach. Irgendwie kurz mal schnell Geld machen, das ist eine besondere Aktion, Mann. Das ist eine Charity-Veranstaltung für unsere Fans. Kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, ich packe jetzt einen guten Song weiter auf die Playliste, Cass McCombs heißt er. Und der bringt jedes Jahr eine gute Platte raus. Wir hören mal Bam Bam Bam, Bum 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 geschrieben von seiner vorletzten Platte. Die Texte von dem sind grandios. Meine Lieblingsplatte heißt Wits End, aber diese Platte hier, die ist auch genial, Mangy Love, und da muss man so ein bisschen Zeit sich nehmen, und dann entfaltet sich dann ein ganz großer Songwriter. Ja, viel Spaß mit Cass McCombs.
Ja, und ich habe einen Song, den ich gerade bei der 1Live Krone gesehen habe. Ich habe hier gerade, während ich gewartet habe auf Sir Oliver, habe ich die 1Live Krone gesehen. Finn Kliman ist auch da mit gebügelten Klamotten und so. Es ist wie immer die Krone, ich glaube seit 19 Jahren die 1Live Krone, Luke Mockridge moderiert, also es ist wirklich alles nur Freunde von uns. Und da sind Anne-Mai Kantereit aufgetreten mit ihrer neuen Single Marie, die möchte ich auf die Platte packen. Und ich weiß nicht, was du von Anne-Mai Kantereit hältst. Ich würde sagen, man tut den Unrecht, wenn man sie voll scheiße. Ja, ich finde es wirklich eine gute Band. Und ich finde, die Stimme von dem Typen ist wirklich gut. Und seitdem
nicht mehr so verstellt. Die sind sehr früh, das ist eine junge Band, von denen ich noch viel erwarte, die sich auch schön viel Zeit lassen mit dem, was sie machen, sich zurückziehen und dann erst Songs rausbringen. Und das machen die, glaube ich, alles richtig. Das sind gute Jungs.
Keine nervigen Interviews, schön zurückgehalten. Ja. Wirklich, die machen, finde ich, auch alles richtig. Und also der Song heißt die Marie, auch ein ganz toller Song.
Okay, bis gleich.
One man, one land. An unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Yes. Unterstützt auch Sie Äthiopien.
Genau.
ganz wichtig.
Die große Höhlensendung, genau. Habt ihr alle eure Höhle gebaut, unsere lieben Zuhörer? Wenn ihr jetzt schon dabei seid, die Höhle aufzubauen gerade, schickt doch einfach mal ein Foto. Jan über Twitter oder mir auf Instagram, wie weit seid ihr mit der Höhle? Habt ihr Elemente genommen vom Sofa? Habt ihr Decken genommen? Wir müssen diese Sendung ein bisschen mit der Höhle weiterführen. Seid ihr jetzt raus aus dem Gym oder seid ihr noch im Gym und hört nicht auf unsere Anweisung? Genau, fest und flauschig ist hier. Wir sind bald durch mit diesem Jahr. Ich glaube, wir haben noch 2 Sendungen und dann ist Feierabend für dieses Jahr, richtig?
Ja, dann ist auch lange Feierabend. Wir machen eine Winterpause. Und das ist ganz komisch. Ja, ich weiß nicht, ob es bei dir im Dezember auch so ist. Man denkt immer so, ach, ich freue mich schon auf den Dezember. Ist immer so eine schöne Zeit. Und dann merkst du, fuck, ey, bis man dann fertig ist mit Arbeit. So Ende, ja. Ende KW, weiß ich nicht genau, am 18.12. ungefähr. Nee, genau, 18.12. ist der Weihnachtsexpress. Am 21.12. endet mein Arbeitsjahr. Und erst ab dann wird es eigentlich entspannt. Und das schöne Gefühl, was man so in Erinnerung hat, dass sich an Weihnachten einstellt, das kommt gar nicht am 1. Dezember, sondern die Zeit davor ist die absolute Hölle. Man muss so viel machen.
Aber als Kind war das anders. Als Kind war es entspannt. Aber ja, kam irgendwie die Weihnachtsferien und so weiter. Aber als Erwachsener, du musst so viel Sachen machen.
Alter, die Adventskalender bauen. Du musst in irgendwelchen Kindergärten oder in irgendwelchen Schulen musst du abhängen, um irgendwelche Veranstaltungen da abzuhalten und Präsenz zeigen und sich engagieren, basteln. Oh. Schafft euch bloß keine Kinder an. Ich hasse Kinder, ganz ehrlich. Ich hasse Kinder. Also sind nett und so, aber sind wirklich auch echt. Also, schön, dass es nicht meine eigenen sind.
Es ist verdammt harte Arbeit momentan. Aber wenn dann die Ruhe kommt, dann kommt sie auch richtig gewaltig. Und dann erschüttert sie einen schon fast, wenn man dann diese Tage hat, wo wirklich mal Stille einkehrt. Und ich glaube ja, dass es auch bald schneit. Ich glaube, der Sommer war gut, jetzt kommt auch Schnee. Und ich liebe ja diese, das ist das Allerbeste, wenn Schneefall ist und die Stadt still liegt. Das ist ein Gefühl, was ich vermisse. Ja. Das hätte ich jetzt gerne. Das würde ich super finden. Mitte Dezember, Schneeeinbruch.
Also richtig
keiner kann
dick.
Mehr Auto fahren. Und ja, richtig genau. Dicker Schneeeinbruch. Dass man auch in der Höhle bleibt. Dass man gar nichts anderes machen kann, außer zu Hause bleiben. Arbeit fällt aus oder der Bus fährt nur ganz langsam und nach 5 Tagen...
Und alle haben Verständnis. Alle haben Verständnis, weil alle auf der Arbeit sagen auch alle, es ist dicker Schnee, der Chef kommt auch zu spät. Es ist alles liegt still, das finde ich das Schöne. Aber das ist, ich glaube, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube nämlich, dass diese Wärme sich leider auch durch den Winter ziehen wird. Es wird ein ganz matschiger Winter, befürchte ich.
Kennst du, wenn der Schnee dann irgendwann so grau ist an den Straßenrändern und so fett, weil dann weißt du auch, jetzt geht der Winter langsam zu Ende, wenn dann dieses mit diesen Hagel und Körnern, also du weißt, was ich meine, diesen ganzen Gestrüpp da drin im Schnee, wenn sich das dann so langsam, und da früher, wenn man dann noch Schneeballschlacht gemacht hat und der Schnee war nicht mehr gut, sondern da waren schon so diese Steine vom Asphalt drin so, und dann hast du nochmal richtig Schneeballschlacht gemacht, das war mies. Dass man so, ich konnte sehr gut Schneebälle formen, so ganz harte. Ich konnte auch hart werfen, habe ich immer so anderen Leuten auf den Oberschenkel geworfen. Habe ich mich diebisch gefreut früher. Aber das sind kleine Anekdoten aus meiner Jugend, genau.
Ah, Oliver. Ich habe hier noch so ein paar organisatorische Sachen auf dem Zettel stehen.
Sehr gerne.
Zum einen, ich habe über Instagram habe ich einen Impuls bekommen von einer Zuhörerin namens Lisabella. Und es geht im weitesten Sinne um den Weihnachtsexpress und um Bochum, weil ich habe mir so ein bisschen abends lag ich wach irgendwie letzte Woche und habe darüber nachgedacht, was fällt mir eigentlich zu Bochum ein? Außer Starlight Express, Jahrhunderthalle, 1Live Krone und natürlich Dönninghaus, die berühmte Currywurst. Ich glaube, die schon Herbert Grönemeyer besungen hat in seinem Lied Currywurst. Das bezieht sich, glaube ich, auf die legendäre Bochumer Dönninghaus Currywurst. Da ist man sehr, sehr stolz drauf in Bochum. Das ist eine Sache, die wirklich auch außerhalb Bochums hat das Gewicht, wenn Dönninghaus sagt, die Currywurst ist besonders lecker und wenn die Menschen davon erzählen. Das weiß man alles. Und dann habe ich eben diesen Impuls bekommen von Elisabella und ich erzähle noch nicht genau, was das für ein Impuls war, aber ich habe daraufhin mal ein bisschen recherchiert. Dönninghaus, Fleischerei und alles, was ich jetzt erzähle, sage ich unter dem großen, also ist nicht böse gemeint, also wirklich nicht böse gemeint. Ich habe Fragen. Ich habe nur ein paar Fragen, die habe ich hier extra aufgeschrieben. Und es ist wirklich nicht böse gemeint. Ich möchte auch niemanden fertig machen oder so, aber also ich kenne diese Currywurst von Dönninghaus und ich habe da auch am Bermuda-Dreieck auch öfter schon, das ist ja da in Richtung Bahntunnel, auch schon mehrfach die Currywurst gegessen und weiß, wie viele Leute die lieben und weiß, wie stolz Bochumer auf diese Currywurst sind. Ich bin dann mal
ganz
auf
kurz die Internetseite Zwischeneinwurf, gekommen. Jan. Mhm. Das Bermuda-Dreieck habe ich bekommen, ich habe unfassbar viele Mails bekommen von Leuten aus Bochum natürlich, wo man hingehen kann. Das wird geliebt oder gehasst, das Bermuda-Dreieck. Also es gibt nur eins von beiden. Entweder geh da hin oder geh da bloß nicht hin. Das ist wirklich, das ist so ein Melting Point, glaube ich, in Bochum.
Ich glaube, ich habe das auch gerade geografisch falsch. Ich erinnere mich nur, so oft war ich noch nicht in Bochum, aber am Ende der Fußgängerzone an einem Bahntunnel oder an so einer Straße ist dann Dönninghaus und da kann man dann die leckere Currywurst essen und viele Bochumer behaupten, die Currywurst wurde da erfunden. So, ich bin dann auf die Seite gegangen von Dönninghaus, dieechte.de und habe dann ein bisschen in der Geschichte, nachdem ich den Impuls von Lisabella bekommen habe, die Geschichte gelesen von Dönninghaus und da steht in der Geschichte, wie alles begann. Die Fleischerei Dönninghaus wurde im Jahr 1935 von Otto Dönninghaus gegründet. Das war die Gründerzeit, die berühmten 30er Jahre. Der Urvater der Echten von Dönninghaus begann 1920 seine Lehre, die er nach 3 Jahren abschloss, also normale Lehrregelzeit. Bevor er sich im Bochumer Zentrum selbstständig machte, übte er als Geselle 1 Jahr in Harpen und 3 Jahre in Wanne-Eickel seinen Beruf aus. 1935 schließlich eröffnete er sein eigenes Geschäft und hatte es, und jetzt kommt's, trotz der schweren Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg geschafft, 2 Lehrlinge zu unterhalten. 1942 wurde Otto Dönninghaus in den Wehrdienst eingezogen und kam 1945 aus der Gefangenschaft zurück. Punkt. Das ist die ganze Geschichte. Dann ist das Geschäft ausgebombt, musste wieder neu aufgebaut werden und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Impuls von Lisabella. Lisabella hat mir nämlich geschrieben, hey Jan, wo du gerade, jetzt im übertragenen Sinn, ich habe diese E-Mail nicht vorliegen, aber wo du gerade dabei bist, über Dönninghaus zu reden, über die Currywurst, habe ich letzte Woche gemacht, als auf Bochum kam, erzähl doch mal diese Geschichte, dass Otto Dönninghaus, der Gründer von Dönninghaus, der berühmte Erfinder der Currywurst, 1938 im Rahmen der Arisierung die Fleischerei Jakob Meyer übernommen hat. Der hat einfach seine Fleischerei verloren, weil er jüdisch war und Otto Dönninghaus hat sich gesagt, oh, verdammt nochmal so eine Fleischerei, die ist aber günstig. Ach, der muss sie abgeben? Warum denn? Ach, ist egal. Komm, da gehe ich einfach mal rein und da mache ich jetzt meine Fleischerei selber rein. Steht nichts von in der Geschichte von die Echte. Ich habe mal geguckt im Internet, es gibt noch ganz wenige Artikel über die Arisierung der Fleischerei Jakob Meyer und dass Otto Dönninghaus derjenige war, der da hinterher den Profit rausgeschlagen hat. Und ich will das gar nicht, den jetzt, wahrscheinlich lebt er natürlich nicht mehr und die Verwandten sind jetzt schockiert und wussten es alles nicht.
Ist das noch in familiärer Hand von Dönninghausen?
Ich habe keine Ahnung. Und ich möchte jetzt auch niemandem auf den Schlips drehen, aber ich habe ein paar Fragen. Und zwar Frage 1. Was ist eigentlich mit Jakob Meyer und seinem Betrieb passiert? Beziehungsweise, was ist mit Jakob Meyer passiert und mit seiner Familie? Ist er ausgewandert? Wurde der ermordet? Ist er vielleicht zurückgekommen? Gibt es Angehörige von Jakob Meyer, die nach dem Krieg eventuell gesagt haben, pass mal auf, Otto Dönninghaus, diese Fleischerei, die du hier betreibst, ist ja schön, dass sie ausgebombt wurde und so, schade, schade, aber die war eigentlich unsere! Gab es da Erben, die das wiederhaben wollten? Gibt es irgendjemanden, der mehr weiß über die Arisierung der Fleischerei Jakob Meyer durch Otto Dönninghaus, den Bochumer Currywurst-Erfinder? Ist das überhaupt der Otto Dönninghaus oder ist es vielleicht nur ein Zufall? Ist es vielleicht ein anderer Otto Dönninghaus? Und wir liegen hier liegt ein großer Irrtum vor. Ich habe wirklich keine Zeitungsartikel gefunden, außer einen kleinen Ausschnitt aus der Taz von vor vielen Jahren, wo das auch nur eine Randnotiz war innerhalb eines längeren Berichts über Arisierung in Bochum. Ansonsten findet sich nichts zum Thema Otto Dönninghaus hat seine Fleischerei eigentlich quasi bekommen, weil jemand anders vertrieben und hoffentlich nicht ermordet wurde, aber wahrscheinlich schon.
Ich meine, das ist ja zu dieser Zeit ganz, ganz viel passiert. Ich habe mal vor Jahren diese Geschichte hier auch, ich glaube, so noch bei Sanft und Sorgfältig erzählt, dass die Vorfahren von Billy Joel eigentlich die Gründer von Hertie, glaube ich, waren, oder Horton. Ich glaube aber Hertie war das. Die haben Hertie gegründet, das große Kaufhaus, und die wurden dann auch enteignet und natürlich damals und irgendwann sollte es eine Versöhnung geben, die aber nie stattgefunden hat. Das gibt ganz viele so eine Geschichten, tatsächlich. Und der Dönninghaus sagt aber auch, er hat die Currywurst erfunden, ja?
Ich weiß nicht, ob er das sagt. Das ist so die Legende. Das behaupten die Berliner ja auch von sich. Ich glaube, das ist
die Hamburger
zeitgleiche Erfindung. Ja, ich glaube, das behauptet er nicht. Der sagt nur die echte. Und das ist auch die Currywurst, die Herbert Grönemeyer besingt. Übrigens, das kommt direkt auf die Liste drauf. Currywurst von Herbert Grönemeyer auf die Fidi und Bumsi-Liste, wenn es nicht schon drauf ist. Und dabei bitte versucht mal gemeinsam mit hier Schwarmintelligenz das Schicksal von Jakob Meyer, seinen Angestellten, seiner Fleischerei und seiner Familie aufzuklären. Das würde mich interessieren. Und gar nicht so jetzt von wegen so Boykott Dönninghaus und sowas. Das kann man nicht wieder ungeschehen machen. Man kann nur in Zukunft dafür sorgen, dass man vielleicht mehr weiß, dass das vielleicht Teil der Erinnerung ist, dass es vielleicht auch Teil von Dönninghaus wird, dass vielleicht mal auf der Internetseite ein bisschen die Geschichte zwischen 33 oder 35 und 45 ein bisschen anders dargestellt wird als wurde ausgebombt und Herr Jeh dann 45 wieder zurück aus der Gefangenschaft. Aber die Fleischerei Jakob Meyer, kann die nicht auch mal mit rein in die Geschichte von Otto Dönninghaus? Das wäre doch mal so ein erster Schritt. Wäre doch mal ganz schön, das mal zu wissen. Und wer das weiß und wenn irgendwie Historiker gibt an der Uni Bochum, die da mehr wissen, gerne immer schicken. Per Instagram oder per E-Mail. Schicken. Und wo ich gerade dabei bin, noch eine Sache, an die ich diese Woche gedacht habe, wo ich mich mit mehreren Leuten darüber unterhalten habe. Ist das Zufall oder ist das kein Zufall? Dass ausgerechnet in der Zeit, wo die meisten Leute diesen ganzen fucking Krieg und so nicht mehr, also den noch persönlich miterlebt haben, wo die langsam alle wegsterben, sowohl die Täter als auch die Opfer, als auch so ein bisschen die Kinder von damals, auch die werden ja langsam so alt, dass sie von der Welt verschwinden, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt die Wichser einfach wieder da sind, dass diese ganzen Sachen, von denen man gedacht hat, dass man sie nicht mehr besprechen muss, dass die auf einmal wieder da sind und dass Leute dann allen Ernstes anfangen, so ganz grundsätzliches Selbstverständlichkeiten wieder aufzukratzen. Ist das ein Zufall? Ist das so ein Ding, dass quasi, wenn die Zeitzeugen tot sind, dass man dann nicht mehr, dass man das nicht
dass
mehr
weiß? Dass man dann keine mehr ranziehen kann als Beweismittel und deswegen nochmal neu anfängt. Die ganze Scheiße kannst du wirklich haben, keine Ahnung. Das ist aber auch so, dass sich, glaube ich, alles irgendwann wiederholt. Die Nazis waren in den 90ern irgendwann da mit Michael Kühn als Frontmann. Jetzt kommen sie wieder und irgendwann kommen sie auch nochmal wieder, weil es immer irgendwelche Leute gibt, die irgendwo mit nicht zufrieden sind oder sonst was und dann irgendwie sich dahin flüchten. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, dass jetzt irgendwie die alle wegsterben. Aber ich glaube, aber das wird immer jetzt wieder.
Ja.
Ist ja vorher auch schon passiert, oder?
Ja, aber jetzt, ich meine, die sitzen jetzt im Bundestag und so und es ist wirklich eine neue Qualität von, es sind eben nicht mehr die sich dann auf das alte NSDAP-Zeugs berufen, sondern die diese Ideologie neu und modern gedacht haben, um dann irgendwie damit wieder zu punkten.
Ja, im Grundeffekt ist es aber immer die gleiche Scheiße, es ist immer Holocaust leugnen. Genau, und immer die gleichen Argumente, die werden nur anders verpackt und sie werden dann auch schicker gemacht, modernisiert oder sonst was, aber im Endeffekt ist es immer die gleiche destruktive Scheiße.
Ja. Ich gucke gerade mal, ob wir die 1Live-Krone hier, um mal ein bisschen wieder Heiterkeit reinzubringen.
Wer hat denn gewonnen?
Luki Mockridge moderiert. Wer gewonnen hat, weiß nicht. Ich guck mal ganz kurz. Ist ja, nachdem der Echo nicht mehr ist, der wichtigste Preis. Ist es? Ja. Die fantastischen vier. Stehen hier irgendwo die Gewinner? 1Live-Krone. Ach so. Also pass auf. Ja, Mark Forster ist der beste Künstler.
Wer hätte das gedacht?
Nura ist die beste Künstlerin. Wer ist denn Nura?
Nie gehört. Wie wird das geschrieben?
N-U-R-A, habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Wie heißt denn der Song? Musik? Oder?
Keine Ahnung.
Können wir jetzt nicht anspielen, nee, leider, aber ich guck mal.
So, dann Materia und Casper sind der beste Hip-Hop-Act.
Aha.
Finn Kliman ist der beste Newcomer. Leck mich am Arsch. Das gibt's doch nicht.
Verdient. Völlig verdient.
Contra K ist der beste Live-Act.
Völlig verdient, Contra K.
Ja, der habe ich doch
völlig gesehen.
YouTube-Video wieder festgenommen wurde und so, aber danach direkt wieder Interview gegeben bei KISS FM. Alles
ich habe auch mal ein Video gesehen, der hatte einen Medizinball genommen und immer gegen die Wand geschmissen, so einen Medizinball und gezeigt, wie viel Power der hat. Der würde uns beide zusammen innerhalb von 30 Sekunden erledigen, Contra K. Das ist eine Killermaschine.
Und dabei noch
und der 16 Bars
einflown. Ja, und der singt übers Leben, ja. Ne? Hier, 1Live Krone Förderpreis für Amelie. Amelie? Kenn ich nicht. Dann die Comedy-Krone geht an Kristall. Geil.
Alter.
Einfach geil, geiler Typ. Habe ich kürzlich im Savoy
gesehen. Was ist denn das für eine Jury? Ja, ich auch, haben wir schon drüber geredet. Wer hat denn die Jury? Wer ist denn die Jury? Wir machen das bei der 1Live.
Das Volk.
Macht das Volk. Das Volk. Nee, das macht der Herr Löffler bestimmt, der Chef von denen.
Ich glaube nicht. Fick ja.
Der Kaspar, den haben wir groß gemacht. Der Kaspar.
Wir haben Kaspar groß gemacht. Fick ja. Nee, okay. Das ist, glaube ich, das Volk bei der 1Live Krone. Ich glaube, die 1Live Redaktion gibt es vor und dann wird abgestimmt. Ich habe da jahrelang gearbeitet. Ist ein geiler Preis. Ist immer eine geile Party. Alle freuen sich. Ich finde immer nur, das Einzige, was stört an der Krone, ist die Preisverleihung.
Ich habe mich mal betrunken da mit dem, ich war nur 2006 oder 2007 war ich mal da, habe ich mir vorher in Köln gespielt und Thees war irgendwie nominiert mit Tomte und dann habe ich mich mit dem Produzenten von Juli tierisch betrunken und am Gin stand. Das war sehr, sehr, sehr nett. Das war
ey, ewig, dann waren wir auf derselben Veranstaltung, obwohl wir uns nicht kannten. Ich weiß noch genau, dass ich an dem Abend auch da war. Da bin ich Backstage rumgelaufen auf der Party und du auch und wir haben uns weder gekannt noch gegrüßt noch gesehen, aber wir waren beide da in einem Raum, ohne dass wir jemals wussten, dass uns das Schicksal eines Tages zusammenführen wird. Auf so ganz
ich erinnere mich, dass ich mit Hannes Bender.
Liebe Grüße.
Hannes Bender im Fahrstuhl, ganz liebe Grüße, im Fahrstuhl getroffen habe. Und das war das einzige Mal, ich war aber auch nicht nominiert, sondern ich war nur, weil meine Kumpels vom Grand Hotel alle da waren, war ich da. Und das war die Party war sehr, sehr gut, das muss man wirklich sagen, ja.
Preisverleihungen sind aber auch nie geil. Ich finde selbst den Oscar, wenn der Oscar läuft und man schaut sich den an, erstmal ist es 5 Uhr morgens, wenn das losgeht, und dann denke ich auch immer, irgendwie erwartet man mehr. Ich bin immer enttäuscht, deswegen man denkt immer, Oscar-Verleihung, geil, muss ich sehen, und dann denke ich, warum eigentlich? Du siehst es am nächsten Tag in der Zeitung, kannst dir alles nochmal angucken, warum? Warum Oscar-Verleihung?
Ja, ich will vor allem die Filme sehen, die die Preise gewonnen haben. Und das ist blöderweise so, dass man die leider dann nicht sehen kann, weil die alle irgendwie noch in Amerika gerade gestartet sind oder die noch nicht in Deutschland übersetzt wurden und mit einem schrecklichen deutschen Titel versehen, der einen dann davon abschreckt, den auf Deutsch zu gucken. Und leider kann man nicht mehr so einfach die Sachen runterrippen wie früher. Das war auch alles einfacher. Ich habe mal Ärger bekommen, weil ich habe mal so einen Brief von irgendeinem Anwalt bekommen, weil ich aus Versehen mich auf einen Knopf gekommen und habe einen Torrent runtergeladen. Aus Versehen. Hat 800 Euro gekostet.
Echt? Hast du bezahlt?
Ja, klar.
Aber hat
sich trotzdem noch gelohnt. Ich habe so viele Filme runtergeladen. Ist alles verjährt, ja. Und den Rechner gibt's auch nicht mehr. Mittlerweile mache ich das auch gar nicht mehr. Aber früher, das hat sich gelohnt. 800 Euro locker.
Ich hab das auch gemacht früher. Und ich hab mir auch so ein Torrent-Programm runtergeladen und dann war ich noch auf so 2, 3 illegalen Börsen. Soulseek, die fand ich richtig gut. Da konnte man auch mit dem anderen schreiben und so. Und das mache ich jetzt auch lange nicht mehr. Es hat sich
gibt's
damals
alles
gelohnt.
Nicht mehr.
Gibt's alles nicht. Doch, ich glaube, es gibt's noch, aber es lohnt sich nicht mehr, weil du gehst einfach irgendwie jetzt zu einem guten Anbieter und hörst ja Musik an und bist auch bereit, ein bisschen Geld zu zahlen.
Das war doch unvorstellbar zu einer Zeit, als so diese ganzen, als Napster angesagt war, man sich illegal MP3s runtergeladen hat, dass irgendwann ein Konzept erfunden wird, wo man 9,99 € bezahlt und dann alle Musik hören kann, die man haben möchte. Ich weiß auch gar nicht, was man mit meiner iTunes-Bibliothek machen soll. Ich habe so viel eindigitalisierte Musik auf irgendwelchen Festplatten rumhängen, die ich gekauft habe, also echt legal gekauft oder CDs eindigitalisiert.
Stundenlang CDs eindigitalisiert. Stunden für nichts, für niemanden.
Ey,
generell mit diesem ganzen neuen System, was man alles gemacht hat, um die Musik am Leben zu halten, dann hast du es irgendwie gebrannt, dann hast du früher, als ging los, Platte gekauft, auf Kassette für einen Walkman aufgenommen, ganz früher. Dann kam die CD raus, dann habe ich ich habe alles mitgenommen. Minidisc habe ich auch gedacht, das wird das nächste große Ding. Auch nichts geworden. Zurück zur CD, dann kamen die Downloads, dann kam iTunes und bis wir jetzt bei Spotify gelandet sind, ja, mit als Musikanbieter, war das ein ganz schön langer Weg und ich weiß ja noch, wie ich das verflucht habe alles am Anfang, weil es als eine Umstellung war. Aber ich bleibe der Musik treu, das kann man jetzt inzwischen sagen.
Aber was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt kürzlich mir mit so einem Kultplattenspieler meine Platte angehört über die guten Boxen und ich weiß nicht, was es ist, vielleicht hört jemand vom Max Planck Institut zu. Es ist was anderes, wenn du eine Platte hörst, also es klingt irgendwie wie aus so einem bauchigen Rotweinglas getrunken, aber halt in den Ohren. Es klingt alles irgendwie ein bisschen voller, ein bisschen satter und ein bisschen schöner über die gleichen Boxen als No Offense. Spotify ist wirklich, also alles gut und so, aber es ist wirklich nochmal was anderes.
Es klingt manchmal einfach organischer.
Ja.
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du vielleicht auch noch, bist du noch mit Platten aufgewachsen? Hast du ja Platten gekauft?
Ja, so in den Spätausläufern.
Also ich
von den
ja.
Eltern die Platten tatsächlich.
Aber wenn so eine gute Platte läuft und man hört die so, der Sound ist einfach anders und nach 5 Liedern musst du umdrehen. Das ist immer noch eine gute Sache. Ich habe im Wohnzimmer einen alten Plattenspieler und neulich habe ich eine Platte gehört und es ist echt ein anderes Erlebnis, weil alles andere, auch inzwischen von neuen Platten, das wird alles so gemastert. Viele Platten wurden, es hat in den Mitte der 90er aber schon angefangen mit den CDs, dass Musik so laut gemastert wurde. Das ist im Hip-Hop auch das ganz große Problem, warum das alles keine Tiefen hat, weil das Mastering ist so laut, dass da irgendwie gar keine anderen Frequenzen mehr erlaubt sind, außer ballern, dass es schön laut ist und dir richtig ins Gehirn fräst. Und das ist halt noch anders, wenn du eine Platte aus den 70ern, 80ern auflegst. Ich weiß, anachronistisches Gelaber, aber ist halt so.
Olli, ich muss kurz Werbung machen.
Mach mal Werbung. Wofür? Ja. Hast du schon wieder für diese indischen Produkte oder was?
Nein. Da haben mich übrigens viele Leute gefragt, und das ist keine Werbung, nichts bezahlt ist. Und ich habe immer den Leuten das einzeln geantwortet, um nicht nochmal den Markennamen sagen zu müssen. Aber tatsächlich ist es jetzt bei uns hier im Rheinland einigermaßen ausverkauft. Die müssen jetzt sich an die Töpfe stellen. Es hat sogar ein Praktikant aus dem Werk dieses indischen Herstellers geschrieben, der gesagt hat, ich habe es gehört, ich habe mich total gefreut. Das ist ja schön und so. Und ich habe dann noch schnell, weil ich wusste, dass am Sonntag der Podcast kommt und am Samstag habe ich noch schnell beim Einkaufen mir die Tiefkühltruhe voll gemacht davon, weil ich wusste, es wird knapp werden die nächste Zeit. Bevor ich jetzt Werbung mache, doch, ich muss kurz Werbung machen für eine Sache, mit der ich auch nichts zu tun habe. Ich habe nämlich ein tolles Buch gelesen, ein tolles Buch für Kinder. Stichwort Weihnachtsgeschenke für Mädchen. Weihnachtsgeschenke für Mädchen und zwar nicht irgendwie, vielleicht interessiert dich das ja auch, ich weiß nicht, was hast du, Mädchen und Jungs, beides? Du hast glaube ich beides, hast du nicht beides?
Alles habe ich. Transgender, Mädchen, Jungs, Shemales, bei mir ist alles vorhanden schon.
Wir haben eine Shemale bekommen.
Wir sind eine bunte Familie, bei mir gibt's alles.
Ja, pass auf. Und zwar heißt das, es ist ein Buch. Ich meine, es gibt davon erst zwei Ausgaben und das ist wirklich, ich möchte fast wetten, dass es dir ähnlich geht, wenn du das vorliest, wie es mir gegangen ist. Du bist wirklich hin und her gerissen zwischen, man freut sich und ist wirklich auch echt gerührt, ein Buch zum Mädchen vorlesen, also seinem Mädchen vorlesen. Das Buch heißt Good Night Stories for Rebel Girls. Das gibt's 1 und 2 und das Konzept ist total einfach. Das ist ein wunderschönes Buch mit ganz, ganz, ganz tollen Grafiken, mit einem harten Einband. Good Night Stories for Rebel Girls. Und da drin sind einfach nur Biografien von besonderen Frauen, die irgendwas Besonderes gemacht haben. Und zwar alles von Feuerwehrfrau bis zur Astrophysikerin, zur Balletttänzerin, Tote, noch Lebende. Und immer nur auf einer Seite ist die Geschichte, auf der anderen Seite ist ein Bild von der, kannst du quasi dem Kind hinhalten, kannst die ganze Zeit nur auf das Bild gucken. Und dann ist auch schon Schluss. Es dauert ungefähr 5 oder 6 Minuten. Es gibt nichts Schlimmeres als Vorlesebücher, wo du dann anfängst vorzulesen. Und dann
denkst
du
gerne vor.
Ich auch, aber das, wenn du dann irgendwie so ein Kapitel hast, was nicht zum Vorlesen gemacht ist und das einfach 1,5 Stunden dauert, das ist wirklich erschrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Es ja, muss eine bestimmte Länge haben. Man darf das, wenn man berufstätig ist, nicht übertreiben mit dem Vorlesen. Am Wochenende gerne und so. Aber ja, ehrlich.
Bist du ein guter Vorleser?
Ja? Total, total. Ich lese auch gerne.
Ich auch.
Vorlesen ist das Allerwichtigste. Ich glaube, Vorlesen ohne Vorlesen kannst du einpacken.
Ich möchte auch noch ein Buch empfehlen, und zwar, das ist schon ein bisschen länger draußen, aber Max Schröder, mein Gitarrist aus meiner Band, hat es mir empfohlen, von Bov Bjerg. Das Buch heißt Auerhaus, aber geschrieben Auer, A-U-E-R, und dann Haus, das haben bestimmt schon einige unserer Hörer gelesen. Das ist ein ganz tolles Buch, das wird jetzt gerade verfilmt, das habe ich nämlich dadurch erfahren, weil ich bei einer Netflix-Serie, produziert von von der Bild- und Tonfabrik,
das kann nicht sein, das kann
einen Schauspieler kennengelernt hat, der hat nämlich gerade mitgespielt spielt jetzt mit bei der Verfilmung von Auerhaus, und das Buch vorher noch lesen. Gibt auch sogar bei Spotify ein Hörspiel über dieses Buch. Das Buch selber ist aber ganz, ganz fantastisch und ist eine rührende, witzige, tolle Geschichte.
Was machst du da? Hast du gerade eine Kröte geschluckt?
Nee, ich versuche nicht zu schmatzen, weil die Leute es nicht mögen, und esse gerade ein paar Nüsschen, während wir hier moderieren.
Ah, das ist genau. Das ist ein richtiges Soulfood. Das hört
Soulfood.
Das ist Soulfood. Ey, Kollege Ralf Kabelke hatte Geburtstag. Der ist, ich glaube, 54 geworden. Indiskret, aber kann man ruhig sagen. Das ist ein
alter Hüsenhuder. Der hat auch alles erlebt. Der ist,
glaube ich,
Dalli schon im Fernsehen, oder?
Genau.
Der schon lange.
Und der hat auf jeden Fall, als der wirklich total geil, da muss ich an dich denken, der hat so einen Metropack Beefy mitgebracht. Einfach auf den Tisch gestellt. Und erst dachte ich, ein komisches Mitbringsel zum Geburtstag und so. Aber es haben sich eigentlich alle gefreut. Sogar die Moslems haben einfach dazugegriffen bei uns in der Firma.
Habt ihr Moslems bei uns in der Firma?
Ja, wir haben Moslems bei uns in der Firma, aber die sind nicht so. Die greifen auch mal gerne so eine Schweinewurst. Wenn es eine Beefy ist, ist bei Beefy eh egal. Da weiß man auch nicht wirklich, ob das Schwein drin ist, kann auch irgendwie, wenn eine Ratte in Kutter gesprungen und so. Das ist alles möglich bei Beefy.
Ich weiß, das finden ganz viele eklig, aber ich habe doch immer als ich das erste Taschengeld hatte, so, keine Ahnung, nach der Schule Beefy geholt und noch eine halbe Stunde auf dieser Folie rumgelutscht. Ich weiß, das finden viele, aber das war mein Ding. Ich fand das mega. Beefy. Aber inzwischen ist Beefy durch für mich, weil Beefy Mike war ja Klassenkamerad von mir und da gab es jeden Tag Beefy und ich war jeden Tag bei ihm. Mittags gab es Margarita-Pizza mit Beefy belegt, abends gab es Beefy-Roll aus dem Ofen. Es war komplette Beefy, also Beefy, ich mag Beefy überhaupt nicht mehr. Da muss ich kurz sagen, das so. Es war keine
Beefy-Werbung. Auch nicht Beefy-Pepperami, quasi das Upgrade, wirklich nicht. Es gibt sogar Pepperami-Roll. Pepperami-Roll gibt es aber, glaube ich, nicht in lang, meine ich. Gibt ja auch Roll XXL. Am liebsten esse ich Pepperami Roll oder Pepperami. Die normalen Beefys, da brauche ich mittlerweile was Härteres. Die müssen schärfer.
Du bist aber auch ein Beefy Boy, ein Beefy und Cola Boy. Das ist Beefy Cola Pombeer Boy. Das bist du, Jan Wimmermann. Ganz ehrlich, deswegen ist der da.
Cola Pombeer Boy.
Und deswegen ist auch damals dein Arm gebrochen, als der Typ dich angeschossen hat. Der ist gebrochen, weil du beim Fußball. Der ist deswegen gebrochen. Weißt du, der Arm oder der Arm ist dir doch gebrochen.
Nee, es war der Link, dass du das noch weißt. Warum weißt du denn sowas?
Ja, klar, weil ich mich für dich interessiere.
Du vergisst so viel. Die wichtigen Sachen vergisst du, aber solche Sachen merkst du, dass mir mein Ball an den Arm gebrochen hat.
Genau. Und dann ist der gebrochen, du hast nämlich keinen Knochen gehabt, der die Haut zusammenhält, sondern eine Beefy-Stange. In den Armen ist fast alles, der Knochen ist so Beefy geworden. Und deswegen ist der Arm gebrochen.
Der Beefy Cola Pommer Boy. Ja. Hm. So, ich muss jetzt Werbung machen in eigener Sache. Pass auf.
Mach mal Werbung. Ein,
hm? Was ist da los bei dir?
Da muss ich super dringend schon wieder. Ich trinke so viel Wasser gerade, weil ich will irgendwie so ein bisschen. Ich habe so viel geraucht in den letzten Wochen und ich will ein bisschen entschlacken.
Wolltest du nicht aufhören mit Rauchen eigentlich? Hm?
Ich rauche inzwischen R1. Das ist ganz wenig Nikotin und Teer drin. Ich drossel schon. Und ich rauche immer erst ab 16 Uhr.
Kannst du nicht, bist du nicht so ein Typ, der sich so ein
Inhalator-Ding
holt? So ein Inhalator holt, so ein Vape-Ding? Das ist doch auch cool. Da sehe ich immer bei Facebook so geile Filme, wie man da so Filter reinmacht und wie man die aufbohren kann und wie man
die
tunen kann.
Rauchen ist auch scheiße, ich muss damit aufhören, ganz ehrlich. Ich weiß das selber. Mal ernsthaft jetzt. Das ist keine gute Sache. Ich bin Mitte 40, man muss jetzt mit dem Rauchen aufhören. Und das muss ich auch irgendwie jetzt hinkriegen und ich mache das jetzt auch. Aber deswegen, sorry, wo waren wir stehen geblieben? Genau.
Ich wollte Werbung machen in eigener Sache. Nee, pass auf. Wir machen ja ab und zu in der Firma, machen wir so, wenn uns langweilig wird. Obwohl eigentlich gar nicht, wenn uns langweilig wird, sondern ich weiß gar nicht, warum wir das machen. Um mal was anderes zu machen. Nicht immer nur 9-to-5 und Fernsehsendung. Machen wir so Fiction-Folgen. Also wir drehen quasi so richtig wie so kleine Minispielfilme. Immer so eine halbe Stunde. Und nächste Woche kommt der zweite. Wir haben einmal den Struwwelpeter gemacht dieses Jahr und nächste Woche kommt der zweite. Und zwar ist das eine Weihnachtsgeschichte. Und jetzt kann ich sogar sagen, wer mitspielt. Und zwar, pass auf, vielleicht kennst du die noch. Von Verbotene Liebe, die Julia, von Jan und Julia. Valerie Niehaus spielt mit.
Leider nie.
Kennst du die? Nein, aber kennst du, ich schick dir mal kurz ein Foto. Wenn du sie siehst, dann müsstest du sie kennen. Eine fantastische Schauspielerin. Daniel Zillmann spielt auch mit. Und fantastischer, Jasmin Schwiers spielt mit. Viele tolle Schauspieler, viele Leute aus dem Team spielen mit. Es ist wirklich fantastisch geworden.
Das kenn ich alles nicht.
Der Kollege Ralf Kabelka hat eine Oscar-verdächtige Sache abgerissen. Es läuft am Freitag, wollte ich nur ganz kurz sagen, um 23 Uhr im ZDF. Ist wirklich gut geworden. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Also wirklich nicht.
Ich bin mir sicher, dass es wirklich gut geworden ist.
Ist wirklich gut geworden. Und es ist so ein bisschen so eine, weißt du, so Weihnachten, wie Weihnachten heute ist, mal quasi aus der Fernsehunterhaltungsperspektive. Das wurde 40 oder 50 Jahre nicht mehr angefasst, dieses Thema, weil es ja so
Loriot, große Klassiker... Weihnachten mit Loriot gab es
ja, aber das ist halt einfach 1979 gewesen. Das ist einfach echt schon ganz schön lange her. Das ist noch später gewesen. Oder Familie Heinz früher. Becker war, ich glaube, Mitte der 80er. Ja, noch früher gewesen, genau.
Aber wenn du jetzt schon... vielleicht schaffst du es ja damit, so ein Weihnachts-Evergreen zu erstellen.
Nein, das glaube ich nicht.
Jedes Jahr läuft, ne?
Nee, die Zeit der Evergreens sind vorbei. Ich habe mir aber zur Inspiration vorher Otto Single Bells angeguckt. Ist auch ein kleiner Gruß an Otto drin, also ein kleines Easter Egg an Otto und Gruß. Aber Single Bells ist leider so mittelmäßig geworden von Otto. Der späte Otto, muss man sagen, ist also immer, wenn er dann schon wieder Friesenjung spielt... denkt man so, aber haben wir öfter schon besprochen. Aber,
genau.
Naja, das läuft auf jeden Fall am Freitag und das wollte ich nochmal kurz loswerden.
Ich guck's mir an und dann können wir drüber reden.
Ja, mach das mal. Können wir auch drüber reden, wenn wir dann uns in Bochum sehen. Da sehen wir uns das letzte Mal in diesem Jahr und dann haben wir erstmal anderthalb Monate Pause. Dann bin ich auf Tour. Wie mache ich das überhaupt? Ich bin auf Tour nächsten Monat. Wie hast du das denn immer auf Tour?
Bist du schon aufgeregt?
Ja, aber machst du dann die Folge von unterwegs? Hast du die gemacht? Ja, du hast von unterwegs gemacht.
Klar, immer, ne? Mit dem Mikrofon und dann musst du dir unsere App runterladen und dann kriegen wir es schon irgendwie hin. Auf Tour wirst du mal richtig Zeit haben.
Das habe ich auch schon gedacht. Ich bin so durch. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon im Familienkreis, habe ich gesagt, ich bin so froh, wenn ich hier auf Tour bin. Da bin ich mal raus. Ich kann euch alle nicht mehr sehen. Und das fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie Urlaub in Bielefeld. In Bielefeld drehen wir auch auf und in Ludwigsburg, in so Städten, wo man nie hinkommt sonst. Und
auch wieder gut tun.
Glaube ich auch.
Habt ihr denn einen Nightliner oder fahren alle mit einem Zug oder mit der Bahn? Nee. Oder hast du überhaupt? Du weißt das alles gar nicht, ne? Du bist
nee,
ja gar
doch,
nicht
so. Nee, doch, ich weiß das. Doch, ich weiß es. Es sind also die Tour beginnt am 22. am 22. Januar beginnt die in Köln. Also schlafe ich noch zu Hause und dann geht's los. Und ich glaube, die Band fährt meistens mit einem Nightliner und ich fahre nicht mit dem Nightliner. Habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu anstrengend.
Bist du überhaupt nicht der Typ für? Ist überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin auch kein Camping-Typ und ich habe auch
und
keinen
dann
Bock
nach dem Konzert im Nightliner alle angesoffen, feiern sich ab und wollen noch mit dir so ein bisschen socialisen. Ey, Jani, richtig geil. Und dann wolltest du noch reden, was du morgen anders machen willst oder solltest oder so. Nee, halt dich da mal fern. Das ist nicht dein Ding.
Nee, und ich weiß auch ganz genau, also die Band ist wirklich fantastisch und alle nett und so, aber ich glaube, ich werde da reingezogen in so einen Sozialstrudel das erste Mal in meinem Leben. Ich habe mich da jetzt die letzten 37 Jahre erfolgreich von weggehalten, von Menschen und von sozialen Bindungen. Ich will jetzt auf Tour nicht damit anfangen. Was nicht heißt, dass natürlich ab und zu mal so ein flotter Dreier mit irgendwie mit Trompeter und irgendwie Bratschisten da drin ist oder sowas.
Oder klar, mit einem alten Barmann im Hotel.
Das ist natürlich alles noch möglich, das ist ja klar. Keine Sorge, da ist man ja auch Dienstleister letztlich. Aber bitte nicht mehr.
Ja, ich wollte dich mal eine Sache ganz kurz noch fragen, wo du gerade über Serien geredet hast. Wie findest du das Ende der Lindenstraße? Da wird ja wahnsinnig viel diskutiert gerade drüber. Und ich habe ja gerade, das ist doch gar nicht so lange her, erzählt, dass ich die Lindenstraße wirklich sehr, sehr, sehr gerne gesehen habe früher. Und dann habe ich neulich mal wieder sonntags geguckt und da war ich so enttäuscht. Das spielt inzwischen gar nicht mehr in diesen Wohnungen und ist gar nicht mehr so steril, wie es früher war. Früher war das einfach in Wohnung bei Mutter Beimer. Und dann war das genauso vom Feeling her, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, da auch draußen mit so vielen Straßen. Und ich habe nicht einen erkannt von den Schauspielern mehr. Ich meine, viele sind auch weggestorben inzwischen, aber trotzdem so ein Gung oder so, ne? Oder so ein Stefan wie Stefan Nossek oder so. Die habe ich schon ein bisschen vermisst. Ich glaube, Stefan Nossek ist 87 gestorben. Das war der Tennisträger von Tanja Schildknecht. Oh, hat die auch angegraben. Die war dann später, Tanja Schildknecht hatte die krasseste, Tanja Schildknecht war die, von den Schildknechts, die ist dann später irgendwann Nutte gewesen. Dann hat sie, war sie drogenabhängig, dann war sie wieder normal, dann war sie wieder Nutte. Die hat all, Tanja Schildknecht hat alles erlebt in der Lindenstraße. Also ich finde es schade, dass die Lindenstraße abgesetzt wird, aber in Anbetracht der Tatsache, dass das alles auch nicht mehr so war wie der alte Style, weiß ich nicht, ob die Lindenstraße sich nicht auch ein bisschen verkalkuliert hat, so mit der Optik und allem, und dass es einfach Zeit war zu gehen. Weiß ich nicht.
Ja, dieser Hans W. Geißendörfer hat ja dann auch so eine ganz bittere, also der Erfinder der Lindenstraße, ich glaube, dessen sehr sympathische Tochter hat das dann irgendwann übernommen. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, da muss man dann irgendwann einfach den Mut haben, auch auf Wiedersehen zu sagen. Man muss gehen, wenn es am schönsten ist und dann halt noch 30 Jahre weitermachen und dann irgendwann ist auch wirklich Schluss. Ich finde das, mich berührt das auch nicht so. Ich weiß noch nicht, was jetzt in Bocklemünd in Köln, da ist ja auf dem WDR-Gelände die Lindenstraße aufgebaut, ob da jetzt noch Besuchergruppen kommen, weil das ist das absolute Highlight bei der Betriebsführung durch den WDR, wenn da die Besuchergruppen mal durch die Lindenstraßenkulissen laufen dürfen. Das weiß ich noch, früher bin ich oft da rumgelaufen, weil ich da zu tun hatte, dienstlich beim WDR, und alle 3 Stunden kam da so ein Bus mit Rentnern, der in der Lindenstraße ausgeladen wurde, und haben alle Fotos gemacht und geguckt und gestaunt. Das ist jetzt wohl auch vorbei. Wird die Kulisse abgerissen oder bleibt es stehen? Ich weiß es nicht.
Das wird abgerissen. Da ist Feierabend.
Darf ich dir was schicken, Olli?
Ich habe Kritiken gelesen, ganz böse Kritiken gelesen über den Film von Til Schweiger. Der hat nochmal Honig im Kopf neu gedreht in der USA mit Nick Nolte, beziehungsweise hier gedreht. Und ich habe gerade aus der LA Times und so Kritiken gelesen, die sind sehr, sehr böse. Oh Gott, ja. Ich weiß nicht, ob der hier rauskommt. Das tat mir schon wieder fast leid ein bisschen für Til Schweiger. Weil mit Nick Nolte hat er echt einen super Typen in die Hauptrolle gecastet und so, keine Ahnung. So, was hast du mir geschickt? Hier kommt gerade
Bitte verrat nicht, was es ist, sondern mach's.
Ja.
Nicht verrat's nicht. Halleluja. Mach's bitte einfach mal an und das können wir, glaube ich, unseren
Zuhörern. Dafür muss ich kurz eine Pause machen. Ich habe Druck auf dem Boiler. Ich muss ganz kurz bezahlen.
Okay. Wir machen ein kleines Päuschen. Ja. Ich habe ja Currywurst von Herbert Grönemeyer schon auf die Liste gepackt. Willst du noch irgendwas drauf tun?
Weil es so schön ist, Chelsea Hotel Number 1 von Leonard Cohen packe ich noch auf die Liste. Vielleicht ist er schon drauf, ist ein Song, den er geschrieben hat für Janis Joplin, aber der passt gerade so schön in die Winterzeit. Den höre ich irgendwie immer, wenn es kalt und, also es ist irgendwie ein Wintersong für mich. Okay, bis gleich.
Ob du mich begrüßt, wenn wir uns sehen im Himmel.
Halleluja.
Ey, ey, ey.
Ob's wie früher ist, wenn wir uns sehen im Himmel.
Ist das Eckart von Hirschhausen?
Das ist Eckart von Hirschhausen. Der kann ja wirklich alles.
Der Song ist so gut, der kann so gut singen, da möchte ich direkt rückwärts aus dem Fenster fallen. Ganz ehrlich.
Eckart von Hirschhausen singt Tears in Heaven in der deutschen Variante. Wann hat er das denn gemacht?
Das ist aufgenommen 2018 am 11.04. mit dem WDR-Symphonieorchester zusammen. Und dass diese Musiker, die wirklich auf der ganzen Welt also hoch angesehen sind, dass sie sich so demütigen lassen müssen, dass sie dieses
Die können doch nicht entscheiden, mit wem sie... Die werden irgendwo hingebucht, dann kommen die da alle an. Aber Eckart von Hirschhausen ist echt so ein krasser Typ irgendwie.
Also liebe Grüße an Eckart und so, wir treffen uns immer am Flughafen und dann unterhalten wir uns immer eine ganz nette, ganz liebe Grüße. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Arzt ist das eine, kann er gerne machen. Dann auch noch Witze machen dazu, meinetwegen. Aber jetzt auch noch mit dem Symphonieorchester irgendwie Songs von Eric Clapton und fangen auch noch den Song. Das kannst du doch nicht machen, das kannst du nicht machen, den Song kannst du wirklich nicht anfassen.
Eine Zeitung hat er auch inzwischen, eine eigene Zeitung hat er auch.
Ja, aber Jerome Boateng auch. Und ey, hast du dieses Erfolgsmagazin gesehen? Hast du das gesehen? Erfolgsmagazin. Nein. Mit Oliver Pocher vorne drauf. Das Magazin heißt Erfolg. Und Oliver Pocher ist vorne drauf. weil das ein Fehler sei.
Paradoxum ergibt doch gar keinen Sinn. Obwohl, ja, keine Ahnung. Obwohl, der ist doch, das ist, den lieben viele.
Heute alle haben jetzt, alle haben Zeitungen. Hm?
Alle haben Zeitung, alle haben Podcast. Wir haben nur einen Podcast, wir haben noch keine Zeitung. Jan
aber
und
jetzt,
Olli, die, ja.
Jetzt, wir wollen, haben ja schon überlegt, ob wir eine Zeitung machen können, aber dann doch nicht. Aber jetzt, wo alle Podcasts haben, wir müssen eigentlich weiterziehen, wir müssen den Podcast irgendwann sein lassen und müssen irgendwas Neues machen, was irgendwas, was nie da gewesen ist, wo man dann wieder so ein neues Feld beackert, weißt du? Es sind so viele Podcasts. Ich habe jetzt gehört, dass hier Joko und, wie heißt der dicke Klaas, wie heißt er noch? Der dicke Klaas. Klaas. Nein, der dicke Klaas. Der Klaas ist doch nicht dick.
Der dicke Klaas.
Der andere, der dicke Klaas. Joko hat den dicken Klaas, mit dem er zu sehen. Christoll, glaube ich auch. Mit Christoll. Der irgendwie, der immer
ach,
so.
Ach, du mit dem Podcast, mit hier Paul Ripke.
Der du heißt Paul Ripke. Nee, auf jeden Fall machen die jetzt auch eine Tour und machen auch irgendwie, sind unterwegs und so. Wir müssen sehen, dass wir haben ja dieses Jahr 2 Auftritte gehabt mit der 100. Ausgabe. Wir sollten sowas wirklich nur auf den Weihnachtszirkus beschränken und sollten auch im Podcast jetzt vielleicht auch mal so ein paar Wochen jetzt mal nicht delivern, um mal so eine schlechte Laune, um Leute, Fans abzuschütteln, die wir eigentlich gar
willst
nicht haben.
Willst du was gelten, mach dich selten.
Egal.
Ja, sorry. Aber reflektierst du nicht manchmal auch und denkst, oh, jetzt schon wieder zu erzählen und schon wieder eine geile Story und sonst was. Und dann denkt man so, jede Woche teilt man sein Leben mit anderen Leuten und so. Nee, und dann will man, genau. Und dann ist es auch manchmal auch ein bisschen schwer geworden, weil man so denkt, so alles, was man sagt, wird irgendwie auf die Goldwaage gelegt und dann verliert man seine Unschuld. Und deswegen brauchen wir jetzt wieder Winterpause, weil wenn wir wieder zurück sind, dann hauen wir wieder die derbe Scheiße raus. Bis wir merken, dass die Leute manche das nicht gut finden, dann sind wir wieder eingeschüchtert. Und das ist so ein, wie heißt das nochmal, wenn ein Algorithmus, der immer wieder kommt. Ja. Erst mit breiter Brust aus dem Urlaub abliefern, eingeschüchtert, sich zurückziehen in die Höhle. Wie weit seid ihr eigentlich mit eurer Höhle gerade? Das ist nämlich die große Höhlensendung gerade.
Hallo.
Ich habe damals, ich habe damals auch in meine Höhle einen Schallplattenspieler, Fernseher. Ich bin wirklich tagelang in der Höhle geblieben. Meine Eltern waren abends oft weg und dann war ich war ein Einzelkind zu Hause und dann habe ich mir wirklich diese Höhle, ich habe eine Wohnung in der Wohnung gehabt. Diese Höhle war unfassbar. Ich wünschte, ich hätte das mal aufgezeichnet, weil ich habe alle Elemente aus der Wohnung genommen und in meiner Höhle konntest du sitzen. Ich habe gegessen, ich habe alles in der Höhle gemacht. Ein richtiges Höhlentier. Mhm. Ja.
Ich sehe gerade. Was? Ich wollte gerade eine Geschichte erzählen. Ich weiß aber nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, wie ich in New York war? Muss man wirklich mal ganz kurz hinter
dem Wohnzimmer in New York, meinst du?
Pass auf, ich bin gerade im Studio in der Nähe von Köln, bin ich gerade in einem kleinen Studio, in einem Kellerstudio. Ganz hier teile ich mit einem Musiker zusammen, der macht nebenbei hier irgendwie so bulgarischen Rap und ab und zu kommt auch mal so eine heiße Braut vorbei, die Vocals einsingt. Aber in Wirklichkeit können die gar nicht singen, der will immer nur bumsen. Egal, wie es halt Musikproduzenten immer machen. Und in meinem Teil des Studios liegt, und das muss man mal jetzt, alles was so dieses Jahr passiert ist, hier liegt eine Kippa. Eine Kopfbedeckung, weil ich irgendwann mal, habe ich mir gekauft, weil ich auf den jüdischen Friedhof nach Köln, im Kölner Westen, am Ende der Aachener Straße.
Muss man da eine tragen, eine Kippa?
Nee, Venloer Straße. Ja, natürlich. Mhm. Du kannst da nicht einfach so rauf, du musst eine Kopfbedeckung tragen und man kann sich die da kaufen, beziehungsweise mitnehmen und ausleihen und man kann eben auch welche kaufen. Und ich habe die hier liegen gehabt und zwar, jetzt liegt die original bestimmt schon seit 2 oder 3 Jahren hier auf dem Tisch. Habe ich gerade Papier hochgehoben, da war sie drunter und da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich bin nämlich habe die auch mitgehabt, als ich in New York war, vor einem Jahr oder sowas und habe mir so eine komische App gekauft, einen digitalen Reiseführer, die heißt Detour. Auch keine Schleife, ich krieg kein Geld und so. Das funktioniert per GPS. Du steckst dir Kopfhörer in die Ohren und dann kannst du dir verschiedene Touren raussuchen und kannst sie dann machen und das Handy weiß, wo du bist und automatisch an der Stelle, wo das dann vorher programmiert ist, kommen dann irgendwelche Sachen, die da dann irgendwie dein Tourguide erzählt und es ist wirklich gespenstisch, wie gut es funktioniert. Du läufst einfach mit dem Handy und Kopfhörern durch die Gegend und das war eben eine Detour-Tour durch Williamsburg, durch das und zwar den Teil von Williamsburg, wo diese ganzen chassidischen, extrem orthodoxen Juden leben und man und diese Tour war wirklich so wahnsinnig schmerzfrei und so unglaublich übergriffig, dass der mich auch durch eine Synagoge geführt hat und da musste man vorher hat dann der Tourguide gesagt, nehmen Sie bitte Ihre mitgebrachte Kippa, setzen Sie auf, Sie müssen nun durch diese Tür rein, und dann bist du durch irgendeine Tür gelaufen und standst auf einmal mitten in so einer Synagoge und hast auch total das Gefühl gehabt, dass die alle dich angucken, so nach dem Motto, ach du Scheiße, wieder so ein Wichser mit der fucking Detour-App, diese Wichser, ey, wie kann man da nicht irgendwie gegen klagen, das ist aber, also wer das mal macht und wer das mal machen möchte, das ist sehr zu empfehlen. Die Williamsburg-Tour fiel mir gerade ein, wie viele unangenehme Momente einen das beschert hat. Du läufst durch die Straßen und dann sagt er, gehen Sie hinter diese rote, rostige Tür, machen Sie die Tür auf und kaufen Sie bei der Frau, die Sie hinter der Glasscheibe sehen, einen Keks.
Und da fühlt man sich aber die ganze Zeit beobachtet, oder? Also
Ja, aber das ist alles so vorprogrammiert und offenbar machen die Leute das öfter und alle Leute, die dann mit denen du da begegnest, die verdrehen so innerlich die Augen, weil die wissen, jetzt kommt irgendwie wieder so ein Hipster aus Europa, der die D-Tour-App für 4,99 Dollar macht durch Williamsburg und belästigt uns hier in unserem Alltag. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, die D-Tour-App und dann die Tour durch das Viertel dieses extrem orthodoxer Juden in Williamsburg. Fiel mir gerade ein, weil ich hier gerade das Papier hochgehoben habe. Ich weiß gar nicht warum. Ach so, ach fuck. Steuererklärung. Ach.
Ich wollte noch ganz kurz was loswerden.
Oh, Gitarre. Oh, ist schon zu Ende? Nein.
Ein bisschen schon mal unsere Musik einblenden.
Aber ich wollte noch sagen, dass wir verlosen nur noch Tickets für irgendwann für unseren Weihnachtsexpress. Tickets gesichert.
Okay. Ja, haben wir tatsächlich, das stimmt. Wie viel hast du gesichert?
Ich habe 10, also 5x2 und du glaube ich auch, ne? Hat jeder von uns.
Ja.
Die können wir verlosen. Wie, das machen wir in den nächsten Tagen.
Das machen wir in der nächsten Sendung, glaube ich, oder? Nee, heute nicht. Ich wollte noch ganz kurz sagen, vielen Dank für eure ganzen E-Mails und eure ganzen Nachrichten, die ihr mir geschickt habt über Instagram. Und es gab ganz viele Vorschläge. Viele waren aber auch, also was, wo meine vierte Spende hingehen soll, beziehungsweise meine zweite Spende, unsere vierte insgesamt. Und ich habe auch von so vielen Leuten, ich habe auch zurückgeschrieben, habe mir alles angeguckt, sehr viel angeguckt. Und jetzt habe ich mich entschieden, weil ich wollte ja so ein bisschen örtlich bleiben, dass ich der LAG Autonomer Frauenhäuser im Nordrhein-Westfalen das Geld gerne spenden möchte. Ein Viertel unserer Einnahme. Oh. Das ist eine Koordinierungsstellung für autonome Frauenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Ich habe heute mit der Leiterin geredet, telefoniert. Die klang nett, die hat mir erzählt, was so gerade bei der so los ist, was bei denen so los ist generell, wie viel Geld gebraucht wird und die würden sich sehr freuen über die Spende und ich dachte, das ist eine gute Sache und deswegen mache ich das.
Genau. Sehr gute Idee. Das heißt, wir haben jetzt vier Spendenzwecke, also einmal das autonome Frauenhauszentrum in NRW, wie heißt es genau nochmal?
Entschuldigung, ich spreche LAG nochmal heißt das.
LAG?
Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW. Das ist es.
Dann hast du noch
die Deutsche Krebshilfe. Kann man sich auch im Internet angucken. Die Deutsche Krebshilfe habe ich noch, genau. Und du hast auch noch zwei Sachen.
Dann haben wir die Bahnhofsmission und die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Das sind die vier guten Zwecke. Und ich habe mir auch noch was überlegt. Das pitche ich jetzt einfach mal öffentlich. Das wird jetzt nochmal geklärt. Ob das klappt, das sagen wir dann nächste Woche. Ich würde gerne eine Möglichkeit des Ablasses anbieten. Für alle Wichser, die die Karten zu teuer im Internet verkaufen oder einen dicken Reibach machen. Die werden uns das Geld sowieso nicht überweisen. Bitcoins sind gerade stehen schlecht im Kurs. Außerdem war das wahnsinnig.
Aber wenn ihr Ehre habt und euch gerade machen wollt, dann könnt ihr das Geld, was ihr einnehmt, ne, über den Schwarzmarkt auch gerne spenden.
Ja, genau. Das könnt ihr entweder direkt machen. Ich fände es aber eine ganz schlaue Idee und das müssen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen. Ob wir mal so ein Litchi-Pool einrichten oder so ein, gibt's auch andere Portale, die das machen. Litchi-Pool. Also so ein Sammelpool, so ein bisschen wie PayPal. So eine Gruppensammlung, wo man einfach eine E-Mail-Adresse hat und dann kann man da per PayPal Geld hinspenden und das kommt alles in den großen Topf. Und am 31.12. oder meinetwegen auch am 1.1. oder wann auch immer, vielleicht wenn wir wiederkommen, so lange kann man spenden und dann verkünden wir die Spendensumme, dass man auch über Weihnachten und Silvester hinaus noch spenden kann und auch alle Leute mitmachen können, die nicht in Bochum sind und die vielleicht zu viel Geld haben. Das kann ja, es gibt ja Leute, die haben zu viel Geld und dann wird das gespendet an die vier Zwecke aufgeteilt, ein Viertel jeweils. Das muss ich aber nochmal klären, ob wir das über dürfen, aber warum eigentlich nicht? Spricht ja nichts dagegen, wir haben ja keinen
Rundfunk. Es ist immer so schwierig, über sowas zu reden, weil man auch, man kommt in so eine großmütige Geste, wenn man was spendet und will gar nicht so dahin, weil wir möchten es einfach gerne spenden. Und es ist immer so ein bisschen schwierig, ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, über so eine Sachen auch zu reden, weil es ist so ein Profilierungsfaktor, will ich mir auch nicht aufbauen, wegen ich interessiere mich dafür und spende. Ich habe mich jetzt einfach mal mit diesen ganzen E-Mails auseinandergesetzt und fand das eine gute Sache. Es gab so viele gute Vorschläge und bei der nächsten Aktion spende ich für was anderes. Genau. Vielen Dank nochmal für die ganzen Informationen.
Ja, liebe Freunde, jetzt machen wir uns mal ein bisschen muckelig.
Komm mal in die Höhle rein.
Komm mal zu mir rein.
Hey Olli.
Hallo.
Ungewohnt. Dein Atem riecht so gut nach.
Ja, aber was hast du drauf? Ist das eine Lotion?
Deine Haut ist ganz weich. Eine Handcreme von L'Occitane.
Ich creme mich im Winter immer ein. Mein Körper ist mir dankbar. Neulich war mein Körper so dankbar. Der ist zur Tanke gelaufen, hat mir eine Merci-Packung geholt. So dankbar war der.
PH5 Eucerine. Nur gesunde Haut kann schön sein. Ich habe ja dieses...
TKKG, wollen wir noch eine Folge hören?
Ja, gleich. Ich wollte noch kurz einen Hauttipp. Urea. Man muss gar nicht Urea kaufen, man kann auch einfach
AdBlue aus dem Baumarkt. Urin oder was?
Nee, Urea, es ist Harnstoff, man kann aber auch AdBlue aus dem Baumarkt holen. 20 Liter für 20 Euro. Da musst du diese teuren Cremes nicht kaufen, ist das gleiche drin und zwar zu 100% Harnstoff. Das ist viel, viel günstiger. Ich reibe mich einfach mit AdBlue ein. AdBlue aus dem Baumarkt. Statt PR5 Eucerin.
Genau, und du bist unsterblich mit AdBlue.
Ja, das will ich, ist wirklich. Oh, ich guck nochmal. Ey, Rolli, jetzt mal. Ja. Aber es ist ja süß, dass wir deine Biber- und Frotti-Bettwäsche noch mit drauf.
Das, du hast ja eigentlich für die Körper große kleine Füße.
Ja, ja, aber guck mal, wie groß. Ist kitzlig? Guck mal, wie groß. Nö, kitzlig nicht. Oh, guck mal, wie groß mein rechtes Ei ist. Guck mal.
Ja, ist aber normal. Ein Ei ist immer größer.
Wie so eine Honigmelone. Ob da was mit ist.
Ein Ei.
Ob da was mit ist. So groß wie eine Honigmelone. Schmeckt auch genauso.
Wir hören jetzt noch TKKG Angst in der 9a. Macht ihr das doch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war fest.
Angst in der 9a. Wovor hat die 9a
mit Angst? Mit der Müller-Wibosch oder wie sie heißt. Müller-Mübosch oder so. Das ist eine Frau, die wird von ihrem Ex-Mann bedroht. Das ist eine gute Folge, aber. Und TKKG hilft.
Aha. Übrigens, ey, liebe Grüße, Marius Müller-Westernhagen, 70 geworden am Nikolaustag. Liebe Grüße, Marius. Zum Geburtstag alles Gute. Komm, ich mach nochmal sexy drauf. Nee, ich mach noch sexy und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz auf die Playlist. Einfach für Marius, weil er wird 70. Kann man schon mal ein bisschen
Respekt zeigen. Dann pack ich noch von ihm rauf. Sie hat meine Lunte gefunden. Sie hat meine Lunte gefunden, auch ein bisschen versaut, aber ein guter Song.
Okay, kommt gut in die nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao.